herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit der Magie in Dungeon Crawl Classics beschäftigen. Der erste Satz, der mir bei der Magie von Dungeon Crawl Classics einfällt, ist: Es gibt 716 Zauber, nicht mehr und nicht weniger. Das ist für mich ein ganz klassisches Beispiel dafür, was Dungeon Crawl Classics so besonders macht.
Und dabei ist es ja eigentlich nur ein Satz, ne? Aber es spiegelt schon sehr viel wider, was Stimmung und Andersartigkeit von Dungeon Crawl Classics Magie angeht. Weil es werden natürlich nicht alle 716 im Regelbuch beschrieben.
Auch wenn es so aussieht.
Auch wenn man von der Seitenzahl den Eindruck haben könnte, stimmt. Dass diese Zahl angegeben wird und dadurch, dass da was steht, wird gleich mit einem Satz vermittelt, jeder Zauber ist was ganz Besonderes. Die können nicht durch Buchwissen weitergegeben werden. Das ist dann ja regeltechnisch schon wieder ein bisschen interessanter als die 716, weil die 716 sind ja eigentlich irrelevant, wenn man es genau nimmt. Die Zauber müssen gelehrt werden und mit dem Lehren des Zaubers gibt der Lehrer eigentlich auch immer einen Teil seiner selbst mit auf. Und der Schüler, der muss auch immer einen Teil seiner selbst in den Zauber reingeben. Und man kann eben nicht zwei Zauberkundige in einen Raum setzen und dann tauschen die mal schnell ihre Bücher aus, sondern das läuft komplizierter, länger. Und jeder Zauber ist ein kleiner Schatz, der von jedem Zauberkundigen und jedem Elfen gehütet wird und nicht weitergegeben wird und bewacht wird und wie ein großes, großes Geheimnis behandelt wird.
Genau, kein Zauberer würde jemals sein Zauberbuch mit jemand anderem tauschen. Das gibt's einfach hier nicht. Dafür ist man viel zu vorsichtig und viel zu gierig und machthungrig, um das überhaupt weiterzugeben. Denn jeder Zauberspruch bedeutet Macht über andere vor allen Dingen. Das ist ein bisschen wie bei den Jack Vance-Geschichten, wo ja auch die mächtigsten Magier 7 oder 8 Zaubersprüche kennen. Mehr eben nicht. Und das ist schon ein sehr guter Indikator dafür, dass eben auch Dungeon Crawl Classics wieder versucht, den Anhang N abzubilden.
Und es ist halt die Zauberinflation, ist halt auch nicht, ne? Wenn ich so an D&D denke, wenn dann der Zauberkundige der höheren Stufe irgendwie ein Zauberbuch mit 30 Zaubern voll hat oder so und sich dann überlegen muss, welchen lerne ich denn heute und irgendwie dann 8-mal Schlaf lernt und irgendwie 9-mal, weiß ich nicht, Feuerball oder so. Naja, ist ja etwas übertrieben. Aber jedenfalls zu viele, das ist hier halt nicht so. Ein Zauberspruch ist kein Werkzeug, sondern ist was ganz Besonderes mit viel Macht.
Ja, das sieht man vor allen Dingen an diesen Nutzzaubern, nenne ich sie mal, oder Gebrauchszaubern, die es ja durchaus gibt, ne? Also sowas wie Portalversperren oder Seilmagie oder sowas. Da ist ja innerhalb einer Zauberbeschreibung, je nach Schwierigkeitsgrad, den man so geschafft hat, gibt's ja irgendwie 5, 6, 7 verschiedene Anwendungen, die du mithilfe dieses Zaubers machen kannst.
Der Zauberwurf spielt eine sehr große Rolle, ne? Und auch bei solchen Sachen wie Schlaf oder sowas ist halt schon sehr, sehr unterschiedlich, ob man den knapp geschafft hat oder ob man sehr, sehr hohes Ergebnis hat. Aber um die Individualität jedes Zaubers nochmal zu unterstützen, ist es so, dass jeder Zauber auch noch quasi eine eigene Laune hat und sich bei jedem Magier anders manifestiert. Wir haben hier so eine große W100-Tabelle mit den Launen der Magie, wo dann gezeigt wird, beziehungsweise mit der festgelegt wird, wie sich der Zauber, dieser spezielle Zauber in diesem speziellen Zauberkundigen oder Zauberer manifestiert. Also er kann immer mit blauem Licht umgeben sein, was ihn natürlich im Dunkeln sofort sichtbar macht und Gegner kriegen einen Bonus, wenn sie ihn angreifen, aber was halt auch gegebenenfalls dunkle Stellen erhält, wenn er mal was sehen muss. Oder wenn man super viel Pech hat beim Würfeln und einen 0-1 würfelt, dann heißt es jedes Mal, wenn der Zauberkundige den Zauber spricht, stirbt jemand, den er kennt, nach Entscheidung des SL.
Das ist sehr schlecht. Das ist vor allen Dingen sehr schlecht, wenn das irgendwie magisches Geschoss ist, wo das passiert. Dann denkt man dann, entweder macht man dann ganz viele neue Bekanntschaften im Laufe der Kampagne, oder man sagt, vielleicht ist der Preis zu hoch, den ich hier zahle. Aber wir wären natürlich ein schlechter Dungeon Crawl Classics Podcast, wenn wir nicht jetzt einfach mal 2, 3 Mal auf dieser Tabelle würfeln würden.
Ja, dann würfel doch mal, Daniel.
27.
27. Vielleicht zur Erklärung noch, das Ganze wird mit dem Glücksmodifikator modifiziert. Das heißt, jeder Modifikatorpunkt entspricht 10%. Das heißt, wir gehen jetzt mal von einem durchschnittlich glücklichen Magier aus. Das wäre dann also die exakt gewürfelte 27. Und das heißt, nicht auf Entfernung. Der Zauber kann nicht auf Entfernung gewirkt werden, sondern nur, indem das Ziel berührt wird. Hat der Zauber normalerweise nur Berührungsreichweite, so kann er nur exakt 3 Meter vom Ziel entfernt gewirkt werden.
Ja, das ist jetzt nicht ganz so gut. Gucken wir doch mal, ob ich vielleicht ein bisschen mehr Glück habe beim nächsten Mal.
Genau, gehen wir doch jetzt mal davon aus, dass der Zauberkundige einen Glücksmodifikator von +1 hat und wir haben +10%.
Sehr gut.
Gucken wir mal, was bei rauskommt.
Das wäre eine 52.
Ist die 10 schon eingerechnet? Ja,
ist oder sie noch schon.
Nicht? Ist schon eingerechnet. 52 bei 41 bis 60 gibt es keine Veränderung. Da manifestiert sich der Zauber einfach, ganz normal. Im Endeffekt, wie der Zauberkundige das ja gerne möchte. Würfeln wir nochmal. Los, nochmal was Hohes.
Das ist eine 85, noch nicht eingerechnet. 95 wäre es dann tatsächlich. Und
sehr gut.
Das ist wirklich sehr gut. Und ja, es wirkt ein bisschen merkwürdig, dass ich das jetzt hier wirklich ausgewürfelt habe, aber ich habe es tatsächlich ausgewürfelt.
Sehr gut. Gut, 95 wäre psychischer Fokus. Das Wirken dieses Zaubers klärt den Geist des Zauberkundigen und bereitet ihn darauf vor, weitere Energien zu kanalisieren. Nach Wirken des Zaubers erhält der Zauberkundige 1W4 Runden lang einen Bonus von +4 auf andere Zauberwürfe. Der Zauberkundige kann nicht mehrfach von diesem Effekt profitieren.
Exzellent. Das ist eine gute Laune der Magie.
Gute Laune Magie. Ja,
so kann man es. Sehr schön. Ja, das ist aber noch nicht alles. Das Magiesystem unterscheidet sich ja nicht nur durch die Launen der Magie, sondern wir haben ja auch noch die Möglichkeit, unseren Zauberwurf ein wenig zu verbessern, indem wir nämlich unsere Attribute verbrennen als Elf oder Zauberkundiger.
Das nennt sich dann Zauberbrand. Und bevor man den Zauberwurf durchführt, normalerweise mit einem W20 plus ein paar Modifikatoren, kann man sich dazu entscheiden, Attributspunkte zu verbrennen. Das manifestiert sich dann auch auf eine bestimmte Weise. Da gibt es auch eine kleine Tabelle für, eine 1W24-Tabelle. So zum Beispiel, dass er sich ein mystisches Symbol in die Wange tätowieren muss, der Zauberkundige. Oder dass er Haare herausreißen und die verbrennen muss oder irgendwie sowas. Und dann kann man halt vorm Zauber sagen, also, das ist jetzt hier der Endgegner. Ich verballer jetzt mal meine ganze Stärke. Und dann gibt man, keine Ahnung, 8 Punkte aus und hat dann einen Bonus von 8 auf den Wurf. Das heilt übrigens wieder. Das ist also nicht auf Dauer, wie das normale Glück verbrennen bei Nicht-Dieben und Nicht-Halblingen, sondern das heilt nach und nach, so wie Punkte halt heilen. Pro Nacht einen Punkt normalerweise.
Der Zauberbrand ist mit Sicherheit eines der interessantesten Aspekte in diesem ganzen Magiesystem von Dungeon Core Classics. Also ich fand das beim Lesen damals schon ziemlich geil, weil du eben deine Attribute als Ressourcen benutzen kannst und aktiv damit haushalten musst und guckst, lohnt sich das jetzt, den Zauber zu machen? Aber wenn wir ein sehr hohes Ergebnis haben, können wir den Gegner in einem Schlag besiegen oder können eben den Weg aus der Pyramide finden oder sowas. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also das ist wirklich sehr spannend und bietet dir auch als Zauberer mehr Möglichkeiten innerhalb einer Begegnung oder auch innerhalb der normalen Kampagne. Nicht nur innerhalb des Kampfes, sondern eben auch außerhalb davon. Da muss man sich nur mal die Zaubersprachen verstehen angucken oder die Runen, die Runenalphabetsprüche. Die sind ziemlich abgefahren.
Man sollte übrigens ein kleines bisschen aufpassen, weil man neigt ja dazu, dann einfach, wenn man den Eindruck hat, jetzt habe ich das Showdown erreicht, dann ballert man alle Punkte raus. Wir haben mindestens ein Abenteuer schon Korrektur gelesen,
ja, ja.
Wo nach dem Showdown noch der ganze Rückweg gespielt werden muss und da dann auch immer wieder Angriffe sind. Und wenn man dann vorher schon alles verballert hat, dann ist doof.
Das ist eine klassische Con-Situation. Ich glaube, das nennt sich dann irgendwie Con-Spellburn oder so ähnlich, wo dann wirklich alles rausgehauen wird. Und danach kommt dann noch ein kleines Problem, was gelöst werden muss. Und dann segnet der Zauberkundige schnell das Zeitliche.
Ich kenne das auch aus anderen Systemen. Ich habe das irgendwie bei Trail of Cthulhu mal erlebt, wo dann einfach am Ende klar war, dass das ist jetzt der Showdown und dann haben alle ihre Punkte rausgehauen und es musste niemand mehr würfeln, weil alles automatisch gelungen ist. Das hatte ich vorher nicht so gut geplant. Da hätte man vorher die Leute ein paar Punkte verballern lassen müssen. Das ist aber nicht alles, wie Zauberei individuell wird und den Zauberer vor allem beeinflusst, sondern es gibt auch noch die Verderbnis. Das ist, wenn man einen Patzer würfelt beim Zauberwurf, dann wird der Magier, Zauberkundige Elf, was auch immer, verdorben. Ich möchte jedem den Rat geben, der das Regelbuch hat, mal auf Seite 117 zu gucken. Da sieht man nämlich, wie so ein Zauberkundiger...
Das beste Bild.
Das ist super, ja. Das sind 6 Bilder, wie sich ein Zauberkundiger im Laufe seines zauberkundigen Daseins verändert. Vom langhaarigen Jüngling zum, ich weiß es nicht, mutierten...
Ding.
Sehr, sehr cooles Bild. Die langsame Veränderung ist lustig dargestellt, passt zur Stimmung. Das läuft also so, dass die Zauber haben dann wahrhaftig bei Verderbnis auch jeweils nochmal einen eigenen Eintrag, wo man dann drauf würfeln kann. Und dann hat man Verderbnismanifestationen, die vom Zauber abhängen. In unserem Beispielzauber, den wir nachher durchgehen, erklären wir das dann nochmal. Oder man würfelt auf den allgemeinen Verderbnistabellen und da gibt's dann geringfügige, ernsthafte und schwerwiegende Verderbnis. mit jeweils 10 Einträgen, die den Magier dann verändern. Der hat dann Mutationen, dem wächst ein drittes Auge auf der Stirn oder ein Auge in den Handflächen oder ein zusätzlicher Arm auf dem Rücken oder alles Mögliche. Seine Ohren verändern sich, also die Zauberkundigen verändern sich echt. Und die Frage ist, also es ist wirklich was Besonderes, wenn die über Stufe 5 hinauskommen, weil sie vorher wahrscheinlich schon völlig mutierte Monster sind.
Es gibt ja die Möglichkeit, diese Verderbnis auch dann irgendwie wieder abzuschälen. Also auch da habe ich ein Abenteuer gelesen. Das ist aber wirklich nicht sehr einfach. Aber tatsächlich ist es so, dass vielleicht der Zauberkundige deshalb eine Robe trägt, weil er 5 Gesichter auf seinem Rücken hat oder irgendwie ein riesiges Maul in seinem Bauch und darum eben sehr verhüllt durch die Gegend läuft. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen bei Dungeon Core Classics.
Ja, das, was dann auch die Erklärung ist für spitze Hüte, unter denen man Dinge verbergen kann und Umhänge mit Kapuzen. Genau.
Ja, ist sehr im Stil des Anhänger N.
Außerdem unterstreicht das Ganze natürlich die Zufälligkeit des DCC-Systems, weil das DCC-System feiert ja die Zufälligkeit auf ungeahnte Weise oder in ungeahnter Stärke oder wie wir es ausdrücken wollen. Das geht ja schon mit dem Trichter los, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass man die ersten Charaktere zufällig erstellt und dann halt einfach den überleben lässt, den man am coolsten findet oder in der Hoffnung, dass das klappt. Aber das ist ja sehr viel anderes, ist ja auch sehr zufällig. Ne? Und ob das jetzt die kritischen Treffertabellen sind oder die Patzertabellen oder eben auch am deutlichsten in der Magie, wo jeder Zauber einzeln ist, was ausgewürfelt wird und die Verderbnis wird ausgewürfelt und jeder einzelne Zauber ist eine Tabelle, die beschreibt, was passiert, je nachdem, wie gut man würfelt. Und das ist für mich ein Highlight der Magie. Ist aber bei manchen DCC-Kritikern nicht so beliebt, weil die sagen, dieses dicke Buch besteht ja nur aus Zaubertabellen. Tabellen fand ich damals bei Rollmaster schon blöd und jetzt kommt hier wer und bietet mir ein modernes Rollenspiel voller Tabellen. Ich weiß, was die Leute meinen, aber spätestens die PDF-Besitzer haben ja gar kein Problem, weil die einfach die Zauber ausdrucken und dem Zauberkundigen hinter den Charakterbogen pappen. Und dadurch, dass man halt keine Millionen von Zaubern hat, sondern nur eine Handvoll, ist das auch nicht so dramatisch. Also so ein Zauberbuch ist jetzt nicht so wahnsinnig dick und das kann man sich halt mal schnell ausdrucken oder kopieren oder wie man das auch immer machen will für den Privatgebrauch dann natürlich.
Ja, vor allen Dingen würde ich dann natürlich jedem empfehlen, daraus sein eigenes Zauberbuch zu machen. Funktioniert ganz gut, da kann man sogar von mir aus so ein Zauberbuch-Fanzine machen im A5-Format und kann dann ein bisschen Klebestoff nach Schere und so weiter, kann man dann die einzelnen Ergebnisse auseinanderschneiden und schön zusammenbasteln. So würde ich das machen, wenn ich einen Zauberkundigen spiele, aber ob ich dann mal einen Zauberkundigen spiele, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich eher den Kämpfer spielen, aber gucken wir mal. Unsere Kampagne startet ja demnächst.
Ja, genau. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Trichter habe ich schon viele gespielt, aber noch nicht so viele in höheren Stufen. Da freue ich mich sehr drauf. Was man natürlich auch machen kann, Notizbücher sind ja unter Spielleitern sehr in. Wenn man also ein Notizbuch von einer passenden Größe hat, kann man sich das auch ausdrucken und dann auf die passenden Seiten kleben und auf sein kunstledergebundenes schwarzes Notizbuch dann noch irgendwie was vorne draufkleben oder irgendwas. Dann kann man also sich sein eigenes Zauberbuch basteln. Wenn man den Charakterbogen dann da auch noch reinklebt und dann hat man Notizseiten und so. Kann man sich alles sehr schön gestalten. Aber das soll jetzt nicht Thema sein hier.
Genau, wir wollen uns jetzt mal einen Zauber anschauen. Also wir gucken uns jetzt mal konkret den Zauber Schlaf an, der wahrscheinlich allgemein bekannt ist. Der sorgt dafür, dass eben Kreaturen einschlafen. Und wir gucken uns jetzt die Dungeon Core Classics Variante an. Wie funktioniert Schlaf in Dungeon Core Classics? Also der Zauber befindet sich auf Seite 152 im Regelwerk. Wer also mitlesen möchte, kann das gern tun. Beziehungsweise wir gehen jetzt auf ein paar Aspekte ein. Die Zauber sind ja alle gleich aufgebaut. Wir haben immer ganz oben diese Kennwerte, welcher Grad das ist, welche Reichweite und so weiter. Dann kommt eine kurze Beschreibung, was der Zauber dann eigentlich macht. Also in unserem Fall versetzt der Zauberwirker ein Ziel in tiefen, festen Schlaf. Und dann kommt ein Abschnitt mit den Manifestationen der Verderbnis und den Zauberpatzern.
Da wird jeweils drauf gewürfelt. Also die Manifestation ist zum Beispiel ein Strahl glitzernden Staubes, also Sandmännchen, oder weiche, weiße Wolken, die den Kopf des Ziels umhüllen oder sowas. Das sind immer jeweils kleine Mini-Tabellen, die als Fließtext gemacht sind. Das heißt, da werden jetzt nicht irgendwie die Tabellen in Tabellen oder so, sondern da steht hier einfach nur Würfel 1W4 und dann 1, ein Strahl von glitzerndem Staub, 2 und so weiter. Das ist alles in die Zeilen geschrieben und dadurch, dass wenig Einträge sind, behindert das auch das Spiel nicht. Das kann man sehr schnell nachlesen.
Sollte der Zauberer Verderbnis erleiden, dann könnte ihm zum Beispiel sowas passieren, dass er unter andauernder Schlaflosigkeit leidet, die zwar im Moment keinen Effekt hat, aber die anschließend zu einem anhaltenden Malus ausführen kann auf bestimmte Würfe.
Und das ist, hier sieht man auch gleich mal für Leute, die mitlesen, oder ich beschreibe es jetzt nochmal, auch nochmal, A, ist das individuell für jede Zauber, für jeden Zauber festgelegt. Ne? Also bei einer 1 hat man die Schlaflosigkeit, bei einer 2 verströmt der Zauberwirker zukünftig einen widerwärtigen Geruch. Bei 3 bis 4 würfelt man auf der Tabelle für geringfügige Verderbnis und bei 5 bis 6 auf ernsthafte Verderbnis. Das heißt, zu den ganz schlimmen Verderbnistabellen kommt man nicht, weil es nur ein Grad 1 Zauber ist, also nur ein Häkchen. Und man sieht hier eine Mischung aus individuell auf den Zauber zugeschnitten und dann halt ein Verweis auf die allgemeinen Tabellen.
Gucken wir uns den Zauberpatzer dann noch an. Würfelt man hier einen Patzer, dann kann es eben sein, dass der Zauberwirker selber sofort in einen natürlichen Schlaf fällt, aus dem man ihn dann irgendwie wecken kann. Oder es passieren irgendwie andere Dinge, wie zum Beispiel der Zauberwirker und 1W4 Verbündete, die in seiner Nähe sind, werden eingeschläfert. Das könnte ebenfalls sehr interessant sein, wenn das schon zum ersten Mal passiert und dann die gesamte Gruppe sofort vor den Toren der Festung einschläft.
Ja, oder gegen Ende, wenn das zum ersten TPK der Runde führt.
Auch gut.
So, der zweite und längste Abschnitt sind dann die Ergebnisse des Zauberwurfs. 1 heißt Verlust, Fehlschlag und Schlimmeres. Dann würfelt man nochmal ein W6, modifiziert durch Glück. Und bei 0 oder weniger ist nur die normale Verderbnis und Zauberpatzer. Bei 1 ist Verderbnis und bei 2 plus ist es ein Patzer. Das heißt, wenn der Zauber misslingt mit einer 1, dann heißt das nicht automatisch, dass man Verderbnis erlangt, sondern das kann auch weniger schlimm sein. Wobei so ein Patzer, wenn 1W4 Kumpels einschlafen, vielleicht auch blöd ist. Aber gut.
Aber zumindest hast du den Zauber dann an diesem Tag vergessen. Das heißt also, du kannst ihn nicht mehr sprechen.
Bei einer 2 bis 11 steht hier nur Verlust und Fehlschlag. Das ist bei den Grad 1 Zaubern eigentlich ziemlich universell so. Nämlich, man hat den Zauber vergessen für diesen Tag und er gelingt nicht. Ab 12 gelingt ein Grad 1 Zauber. Und das ist dann also erster Tabelleneintrag, 12 bis 13. Dem Ziel innerhalb der Reichweite muss ein Rettungswurf gelingen oder es fällt für 1W6 Phasen, jeweils 10 Minuten lang, in Schlaf. Das kann auf normale Weise geweckt werden und so weiter und so weiter.
Das ist der normale Zauberspruch. So funktioniert das im Grunde genommen. Jetzt verbessert sich der Zauber nach und nach. Ne? Also das nächste wäre dann von 14 bis 17, von 18 bis 19. Und dann geht der Schlaf entweder länger oder mehr Gegner werden betroffen. Da unterscheidet sich der Zauber auch nicht großartig von den normalen Zaubern aus D20-Rollenspielen. Interessant sind die hohen Ergebnisse, die du bereits ja auf Stufe 1 erreichen kannst, wenn du sagst, ich verbrenne einfach mal 10 meiner Stärkepunkte und kriege dann schon ein +10 auf meinen Wurf.
Und die +10 muss ja nicht alles sein. Das ist dann ja auch noch abhängig von den anderen Modifikatoren, die der Zauberkundige hat. Also sein Intelligenzmodifikator spielt mit rein, der ja auch durchaus positiv sein kann. Seine Stufe natürlich, die Zauberstufe. Das heißt, wenn er in der zweiten Stufe ist, hat er von sich aus sowieso schon mal ein +2. Und dann situationsbedingte Modifikatoren, wie besondere Dinge, die er hat oder ein besonderer Ort oder sowas, die dann im Spiel nochmal eine Rolle spielen. Also, wenn man mal 10 Stärkepunkte verbrennt und man hat vielleicht noch 3 positive Modifikatorenpunkte zusätzlich, dann hat man schon +13.
Und dann hast du noch den Sand des Sandmannes, was dann nochmal +4 gibt.
Zum Beispiel.
Als besondere Ingredienz.
Genau, dann bist du schon mal +17.
Dann wird's schon hart,
ja. Dann kann es schon mal nicht mehr schief gehen. Und jo, +17 ist dann, gut, die gewürfelte 1 ist dann ja immer daneben, aber +17 wäre 19 aufwärts. Ne? Also 2 Ziele innerhalb der Reichweite fallen für 1W4 Stunden lang in Schlaf. Das ist der Tabelleneintrag 18 bis 19. Wäre dann schon mal Minimum. Und das Ganze hört bei 32 plus auf. Alles fällt in einen tiefen Schlaf. Der Zauberwirker lässt die Welt um sich herum zur Ruhe kommen und einschlafen. Alle Wesen im Umkreis von 500 Metern sinken in den Schlaf.
Ich finde das so beeindruckend, weil du damit sofort Dornröschen aufgebaut hast. Also mit Stufe 1. Jetzt kann deine erste Handlung sein, wenn du den Zauber besitzt. Kannst du sagen, der König geht mir auf den Geist, das ganze Dorf geht mir auf den Geist, ich lasse hier alle einschlafen. Und dann hält das bis zu 100 Jahre an, wenn nicht irgendwie was eintritt, wie eben jemand küsst die Prinzessin oder so.
Das passiert natürlich relativ selten, weil die Zauberkundigen haushalten mit ihren Punkten. Und weil sie natürlich vorsichtig sind, denn so ein sehr hochgewürfelter Zauber kann ja auch mal abenteuerbeendend wirken. Alle schlafen ein und man muss sich erstmal irgendwie anstrengen, dass die Leute wieder aufwachen. Kann in so einem Abenteuer auch schon mal nerven, sag ich mal, zumindest die Charaktere ja. Dann. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, die Zufälligkeit der Magie stellt das ziemlich gut dar. Man kann halt von das, was ich will, nämlich das eine Ziel in Reichweite 18 Meter fällt in Schlaf, bis hin zu alle in 500 Meter Reichweite pofen für maximal 100 Jahre, kann man hier abdecken mit einem einzigen Zauber. sehr chaotisch und sehr spaßig, was ja der Sinn von diesem ganzen System ist. Man muss sich auf die Zufälligkeit einlassen, sonst hat man da nicht so viel Spaß. Also Berechenbarkeit, wie bei anderen Regelsystemen angestrebt, ist nichts Schlechtes, ne? Ist halt nur anders. Die ist hier nicht gegeben. Und wer auf Berechenbarkeit steht, muss überlegen, wie er damit umgeht.
In dem Zusammenhang lohnt es sich übrigens, ein paar Zauber anzugucken in Grad 1. Also ich kann nur empfehlen, den Zauber Vergrößern sich mal anzuschauen. Und ich erinnere mich sehr gern an die Spellburn-Episode, wo der Zauber Federfall offensiv eingesetzt wurde. Auch das war sehr beeindruckend. Das war eine Situation, wo die Charaktere von einem Monster angesprungen wurden, von einem Abhang oder von einer Mauer oder sowas. Der Zauberkundige zauberte Federfall und die Kreatur glitt leider dann nur noch langsam nach unten, wo sie natürlich von Pfeilen und Schwertern und Speeren durchbohrt wurde, nachdem sie unten ankam und gar keine Chance hatte, irgendwas zu tun. Die Kreativität innerhalb dieses Magiesystems ist schon ziemlich hoch, auch wenn es Tabellen sind mit vorgefertigten Ergebnissen. Da ist immer noch sehr viel Raum für Interpretation und viele Rulings, die man machen kann.
Definitiv, ja. Die Zauberkundigen werden ja sicherlich, dadurch, dass sie nicht so viel Zauber haben, sich das einmal komplett durchlesen und da ergeben sich dann schon eine Menge Ideen. Und da ist dann halt auch wieder der Zauberbrand interessant, weil man da so ein bisschen beeinflussen kann, in welchem Höhenbereich man sich dann von dem Zauber befindet. Bei dem Schlaf, wenn man eher ein bisschen Ruhe braucht, dann kann man halt auch viele Punkte verbrennen. Oder man verbrennt eben mit Absicht möglichst wenig oder halt gar keine, wenn es wirklich nur darum geht, einen Gegner einschlafen zu lassen.
Ja, insgesamt gibt es 5 Zaubergrade, die man hier erreichen kann. Und zwar für den Zauberkundigen und den Elfen und natürlich auch für den Kleriker, mit dem wir uns jetzt gar nicht so genau beschäftigt haben. Aber es sind eben nochmal andere Zaubersprüche, wobei sich beide Listen so ein bisschen ergänzen. Also der Kleriker hat auch so manchen Spruch aus der Zauberkundigen-Tabelle und umgekehrt. Manche Leute denken auch, es ist gar nicht notwendig, einen Kleriker zu haben. Es reicht völlig, einen Zauberkundigen zu haben und hausregeln das dann entsprechend. Aber ich würde auf den Kleriker nicht verzichten wollen. Das ist ein Klassiker, den man da spielt. Und wir haben uns auch noch gar nicht mit dem Patron beschäftigt, den der Zauberkundige bekommen kann. Das ist auch nochmal eine sehr wichtige und interessante Angelegenheit. Ich würde aber, bevor wir den Podcast beenden, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Warum haben wir denn hier nur 5 Grade und nicht die bekannten 9?
Weil man pro 2 Stufen immer einen Grad maximal hat, wie bei den normalen D&D-Regeln. Und wir gehen ja nur maximal bis Stufe 10.
Und gleichzeitig sind natürlich die Zauber auf Grad 5 schon sehr, sehr mächtig. Da hat man dann eben die Replikation zum Beispiel oder auch Hepzeus fruchtbare Pilze. Der lohnt sich übrigens auch mal durchzulesen. Das sind Sachen, das kriegt man nur im Lektorat mit, wenn man das liest. Kein Mensch liest ja diese Sachen. Ich würde ja auch nicht mich hinsetzen und diese Tabellen lesen. Das kommt ja nur zum Einsatz, wenn es eben am Tisch gewürfelt wird.
Das war das Tolle am Lektorat. Das war ziemlich anstrengend. Bin immer noch froh, dass ich nicht alles lesen musste, sondern dass du einen Teil abgenommen hast. Aber das ist schon sehr unterhaltsam, diese ganzen Tabellen. Das ist schon sehr kreativ. Und also es lohnt sich mal, einfach nur irgendwo aufzuschlagen und den Zauber dann mal komplett zu lesen. Da fällt einem erstmal auf, wie kreativ dieses Buch ist. Ganz toll.
Ich sag nur Mycetes Trax. Das möchte ich kurz noch loswerden. Guckt euch das mal an, ist Seite 254. Aber gut, wir schauen uns beim nächsten Mal die Patrone an, werden uns natürlich auch nicht mit allen Patronen beschäftigen können, aber geben mal so grundsätzlich ein paar Hinweise, wie das funktioniert mit den Patronen und was du auch als Spielleiter mit den Patronen machen kannst. Aber soweit haben wir erstmal das Magiesystem erklärt. Alles Weitere steht natürlich im Buch. Das Magiesystem ist so umfangreich, dass man es überhaupt nicht in einem Podcast alles erklären kann. Beziehungsweise dann wird es sehr technisch und ich bin nicht sicher, dass man 50 Minuten lang so konzentriert sich damit beschäftigen kann.
Ja, ist auch, glaube ich, nicht notwendig. Ja, ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir genannt. Es sind halt sehr viele individuelle Sachen noch mit den einzelnen Tabellen und so. Wir wollen es nicht komplizierter reden, als es ist. Es ist jetzt nicht überkompliziert, aber sagen wir mal, es ist mehr Mühe eingeflossen als in andere Bereiche.
Ja, alles klar. Das war das Magiesystem. Ich bin eigentlich auch froh, dass wir das Magiesystem hier von DCC haben. Und ich freue mich auch schon, wenn Leute uns mal berichten, was sie denn alles so angestellt haben mit ihren Zauberkundigen und Elfen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und blicken dann auf Bobokbobils oder Sesrakan, eine der Patrone. Vielleicht habt ihr einen Wunsch und wir können den Wunsch einfach aufgreifen, welchen Patron wir besprechen sollen. Das wäre nicht schlecht. Schreibt es in die Kommentare.
Genau, gute Idee.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss. So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.